Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Jetzt mal unter uns, heute mit Frank Brinkmann, dem Chef der Sachsenenergie, wie es jetzt heißt, in Dresden. Schön, dass Sie Zeit für mich heute haben. Sie haben das neue Gebäude der Sachsenenergie mit Kunst ausgestattet und Sie haben das selber gemacht. Ist das eine Leidenschaft von Ihnen oder mussten Sie sich reinknien in das Thema?
Nein, das ist schon eine Leidenschaft. Also früher hatte ich mal mehr Zeit für Kunst, war auch viel auf Vernissagen. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben. Insofern bin ich selber in Galerien gewesen. Und also das stimmt, das war jetzt tatsächlich alles ich, der das mit ausgesucht hat. Und so ein Gebäude bietet sich an. Es hat auch was Individuelles auf jedem Stockwerk. Und insofern haben wir das mal probiert. Und wir werden das auch ab und an mal wechseln. Und demnächst ist ja auch ein Altbau nebendran, der dann in die Sanierung jetzt gegangen ist. Und wenn er fertig ist, gucken wir mal, was dahin kommt.
Was haben Sie denn aufgehängt da oder haben Sie auch aufgestellt? Was für Kunst ist denn das?
Also es sind einfach verschiedene Dinge. Zum Beispiel ist es dort einmal auch so Wortkunst, das ist ein bisschen Wortbildkunst kombiniert, die dann in jeder Etage was Individuelles hat, was dahin passt. Teilweise hat der Künstler das dann auch noch gemacht, was er bisher so nicht im Portfolio hatte. Ansonsten mal was mit Corona-Bezug oder jetzt auch ganz andere Dinge, die demnächst noch kommen, würde ich gerne auch nicht vorgreifen.
Ist es Dresdner Kunst?
Teilweise, ja. Teilweise, aber auch, was einfach dann auch mal über den Weg gelaufen ist.
Die Sachsenenergie in dieser Form gibt es seit 2 Jahren und das Ganze war eine Fusion zwischen der Drewag und dem Regionalversorger Enso, Energie Sachsen-Ost. Sie leiten jetzt den größten Regionalversorger Ostdeutschlands, kann man sagen.
Ja, wir stellen in etwa gerade ca. 200 Leute pro Jahr ein und auch nach unserem Motto, 1 und 1 ist wesentlich mehr als 2. Also die Basis der Fusion war dann auch, sich so aufzustellen, dass wir Wachstum und Prosperität auch voranbringen können und für die Infrastruktur einfach einen Schub geben in der Region. Und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, beziehungsweise sind auf dem Weg. Insofern haben wir hinter dem Horizont der Krise auch eigentlich einen guten Wachstumspfad eingeschlagen.
Wie läuft denn so eine Fusion? Das ist ja kein Kindergeburtstag, sondern auch wenn das in derselben Stadt stattfindet, dann ist so ein Clash der Kulturen ja unvermeidbar, oder?
Ja, es ist nicht in derselben Stadt, man muss so sehen, Drewag war die Landeshauptstadt und die vier östlichen Landkreise Sachsens, das war die Enso. Nur hatte sie ihre Zentrale in der Stadt, in der sie keine Kunden versorgte. Insofern ist es tatsächlich sehr gut zusammengefügtes Puzzleteil. Wir haben vielleicht in der Fusion sogar Rückenwind durch die Krisen jetzt gekriegt, weil sich die Frage, bin ich mal ehemals blau Enso oder grün Drewag, nicht mehr so dringend stellt, wenn man andere Probleme zu bewältigen hat. Insofern, ich habe schon 3 Fusionen selber miterlebt. Das war mit Abstand die schnellste und eigentlich auch die unkritischste bei den Mitarbeitern.
Sie waren bei der Rheinenergie und Sie waren bei der DW21 in Dortmund. Welche 3 Fusionen waren Sie?
Also ich habe mal als Berater selber die Energie mitgebaut in Nürnberg. Also insofern Fränkisches Überlandwerk und Städtische Werke in Nürnberg kenne ich sehr gut. Das war als Berater und dann war ich in Köln selber mit dabei bei der Post-Merger-Integrationsphase und jetzt einmal selber eine Fusion von Anfang an begleitet.
Aber ich komme nochmal zurück auf die Unternehmenskulturen. 2 Unternehmen zusammenbringen ist immer sehr schwierig. Welche Schwierigkeiten tauchen denn da auf?
Also Sie haben natürlich eine kulturelle Eigenheit von jedem Unternehmen und viele Prozesse, der eine macht so, der andere macht so und dann gibt es Glaubenskriege. Die müssen Sie versuchen zu vermeiden. Und dann ist oft der gute Weg, es ganz neu zu machen. Und den haben wir in vielen Themen eingeschlagen, sodass wir weder das Blaue oder das Grüne dann dominant hatten, sondern eigentlich die Sachsenenergie ist was Neues. Und das haben wir auch deswegen geschafft, weil wir gleichzeitig komplett die Struktur anders aufgesetzt haben. Wir haben mit der Fusion zusammen eine Netztransposition gemacht. Das bedeutet, dass wir nicht mehr ein Sachsen, also dass wir nicht ein Drehwag-Netz und ein Enso-Netz hatten, sondern wir haben eine horizontale Spaltung. Wir haben also ein Übertragungsnetz, also ein Hochdrucknetz und ein Verteilnetz. Danach haben wir das aufgespalten. Insofern haben wir zwei Netzgesellschaften, die nach Spannungs- oder Druckebenen unterschieden sind und gar keine gebietsbezogenen Abgrenzungen. Das haben wir auch aus regulatorischen Gründen gemacht. Da gibt es große Vorteile. Aber es hat zum Beispiel im Netzbereich das Thema der Fusion fast sofort erledigt. In anderen Bereichen haben wir uns aufgestellt nach 5 strategischen Geschäftsfeldern, also auch ganz anders als früher, so dass dann an der Stelle auch die Altfrage in den Hintergrund trat. Und die ist jetzt auch die, die uns in dem Wachstum voranbringt, diese neue Aufstellung. Also wir haben mit der Fusion zusammen gleich das Unternehmen komplett neu aufgestellt.
Nun geht die Heizperiode langsam zu Ende. Wie bereiten Sie sich denn auf die nächste vor? Was erwarten Sie?
Es hat ja mehrere Aspekte. Die Frage, ob wir eine Gasmangellage im nächsten Winter haben, ist eine, die wird nicht vor Ort. Das ist eine übergreifende Frage. Wir gehen mit deutlich mehr Speichern in die Sommerperiode, als wir vielleicht geglaubt haben. Insofern ist, glaube ich, die Versorgungslage eher stabil. Ich mache mir aber über andere Dinge wirklich Sorgen. Das sind die Folgen der Preissignale, die wir haben. Die Bundesregierung hat sehr viel vom Endverbraucher weggenommen. Dort ist es so, dass wir sagen, da wird es nicht ein ganz großes Leiden geben, aber in der Wirtschaft ist das teilweise anders. Und wenn wir uns anschauen, wo ist das Preisniveau interkontinental zu anderen Märkten, dann müssen wir einfach sehen, also wenn der Henry Hub, jetzt ist er wieder, glaube ich, beim Gas unter 10 Euro das Äquivalent. Und wir finden es toll, wenn wir irgendwie 40 oder 30 sehen Euro pro MWH, dann ist das aber etwas, was langfristige Investitionsentscheidungen in Industrien dann schon spüren werden.
Und was fordern Sie dann von der Politik? Was muss sich ändern?
Man muss schon langfristige Industriepolitik, wenn es ein Standortthema sein soll, und ich glaube, es sollte eines sein, dann muss man sich tatsächlich auch mit langfristig vertretbaren Preisen befassen. Das wird meines Erachtens gerade nicht genug getan. Es ist einfach so, wir haben gerade tatsächlich auch Ministerien, die kümmern sich auch sehr intensiv um die Energiewende. Aber wenn eine Energiewende zum Erfolgsmodell werden soll, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass sie einen Vorbildcharakter hat. Wenn Sie jetzt die Nachrichten gerade mitbekommen haben, die Chinesen haben Genehmigungen für Kohlekraftwerke auf einem All-Time-High. Die genehmigen neue Kohlekraftwerke ein Vielfaches dessen, was wir sogar Europa gerade im Bestand haben. Geschweige denn das, was wir jetzt da noch rausnehmen. Das Klima ist global und die dortige Wirkung ist ein Vielfaches dessen, was wir natürlich von, wenn wir von der Dreifach- auf die Vier- und Fünffachverglasung gehen, erreichen können. Der Ansatz muss sein, dass die Energiewende etwas ist, wo man demonstriert, ohne Wohlstandsverlust oder kaum Wohlstandsverlust, tatsächlich eine Wirtschaft, und zwar eine Industriewirtschaft, zu transformieren. Und da mache ich mir gerade Sorge, dass wir tatsächlich ein Role Model sind für andere, für das Klima viel bedeutendere Volkswirtschaften.
Weil Sie gerade demonstrieren sagten, Sie haben die Leute auch vor der Tür stehen, ne? Extinction Rebellion war es jetzt kürzlich?
Also immer mal wieder andere, aber tatsächlich letzte Generation, ja, haben wir, die haben es auch schon beschmiert. Ja, die haben es auch schon verwechselt mit einer RWE-Beteiligung. Das alles geht drunter und drüber.
Ja, nun muss man ja sagen, ob es die Sachsenenergie jetzt berechtigt trifft, kann man ganz bestimmt diskutieren. Aber Sachsen als Bundesland ist ja tatsächlich, also nicht nur bei der Windkraft, sondern insgesamt bei den Erneuerbaren, deutlich hinten. Auch wenn der Beitrag gering ist, global gesehen. Warum ist das denn so?
Also wir selber haben gar keine Kohle mehr im Portfolio. Wir haben... Ich glaube, unser letztes Kohle, den Schornstein von unserem letzten Kohlekraftwerk vor 3 Jahren gesprengt. Also wir sind draußen. Es ist richtig, dass der Freistaat Sachsen, wie eigentlich generell wohl eher südlichere Bundesländer, ein bisschen hinten dran ist, was den Ausbau der Erneuerbaren und auch vor allen Dingen die mentale Akzeptanz in der Bevölkerung angeht. Wir haben aber gerade einen Trend, den versteht man auch mehr und mehr in Sachsen, leider erst in den großen Städten, auf dem Land noch nicht, dass wenn sie Wirtschaft halten wollen, sie das nur können, wenn sie tatsächlich auch dort erneuerbare Energien auch anbieten zur Direktversorgung.
Sie haben ja ein großes Portfolio, Sie haben gesagt, 5 strategische Geschäftsfelder. Gibt es ein Lieblingsprojekt, wo Sie sagen, das läuft richtig gut?
Nein, eigentlich nicht. Wir sind angetreten, tatsächlich, wir haben ja auch, wenn wir so wollen, Startup-mäßig, wir sind ja in den Telekommunikationsbreitbandbereich sehr spät erst eingestiegen, auch tatsächlich erst mit meinem dorthin kommen. Ich war mal dabei, als die NetCologne aufgebaut wurde. Die NetCologne hat ja jetzt, das werden Sie ja wissen, ist der Marktführer in Köln. Früher auf Glasfaser gesetzt. So, wir sind jetzt zwar ein Spätstarter, aber relativ massiv. Also wenn wir 150 Millionen pro Jahr investieren, bauen wir gerade in Sachsen. Wir sind da fast von null gekommen und jetzt tatsächlich dort nach der Telekom, die das auch baut, in dem Geschäftsfeld da die Nummer 2, gehen jetzt auch im Sommer richtig an den Endkundenmarkt, weil wir auch dort jetzt denken, bereit zu sein. Also wir haben schon auch mehrere Tausend schon selber, auch schon zweistellige Tausenderzahl, aber wir wollen in die dreistelligen vorgehen an Kunden. Dann haben wir ein neues Geschäftsfeld in der Bedeutung vielleicht früh angegangen, aber jetzt klar, das ist Wasser. Wir haben auch Untersuchungen gemacht, auch vor 3 Jahren, wie sich denn tatsächlich die Versteppung entwickelt. Und da ist Ostsachsen stark betroffen, aber nicht nur Ostsachsen, ist in Deutschland richtig ein Problem. Und haben gesagt, das ist für uns ein zentrales Thema, auch der Infrastrukturversorgung und der Lebensraumsicherung für Wirtschaft und Bevölkerung für morgen. Und haben dort auch auf das richtige Pferd gesetzt. Also derzeit ist unser größtes Projekt ein Wasserprojekt. Wir bauen ein Industriewassersystem auf oder Prozess Spezialwasser für die Dresdner Chipindustrie, aber auch andere Industrien, weil wir dort sehr hohen Wasserverbrauch haben. Damit befreien wir also die jetzt gestressten Trinkwasserressourcen und das ist ein 300 Millionen Projekt jetzt für die ganze Industrie in dem Großraum Dresden. Das ist gerade unser größtes Projekt.
Die Sachsenenergie gehört zu den Unternehmen, die geklagt haben gegen den Deal RWE, E.ON. Was erwarten Sie sich als Unternehmen von dieser Klage?
Die liegt jetzt gerade ein bisschen weiter hinten, aber das ist immer noch so. Wir haben ja demnächst sogar tatsächlich auch wieder Termine beim EuGH. Also es ist so, wenn Sie sich die Fusion anschauen, es ist ja de facto eine Fusion, das ist eine Aufteilung des Marktes. Das hat man zu Anfang vielleicht nicht so direkt gesehen. Und dann auf jeder Marktebene dann die Kräfte zu bündeln, also sich so aufzuteilen und dann fusionieren. Dann stellt man einfach um uns rum, wir hatten einmal blau, einmal rot, jetzt ist überall rot um uns herum und wir sind so eine kleine gallische Insel. Das gibt erstmal Anlass, dann nachzuschauen. Dann haben wir natürlich auch in der Erzeugungssparte uns überlegt, dass da schon, und das ist ja auch im Nachhinein dann gewesen, die tatsächliche, meines Erachtens, Marktbeherrschung dann auch da ist. Sie ist nicht auf der europäischen Ebene da, aber wenn Sie sich die Energiewirtschaft anschauen, ist die europäische Ebene als Marktvision eine Farce. Es ist so, allein schauen Sie in der Regulation und was da so speziell ist, da muss man den deutschen Markt zugrunde legen. Dort waren die sehr geschickt, indem sie versucht haben, es auf die europäische Ebene zu heben. Und die Bundesregierung hat sich ja als Streithelfer dann auch, das ist übrigens ein sehr bemerkenswerter Vorgang, auf eine Seite geschlagen und hat dann das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, gesagt, nee, Europa ist zuständig. Aber ansonsten machen wir hier regionale Regelungen, also deutsche Regelungen für alles mögliche in der Energiewende. Das passt bedingt zusammen. Jetzt gucken wir mal, ich meine, man muss natürlich realistisch sein, an welchem Punkt sind wir wie und so und was geht noch. Uns geht es da vielleicht um eine andere Ebene noch, dass man sagt, ist, okay, wenn man sagt, die Großen machen das so, dann sollte die Verflechtung dieser, ich sag mal, Großen zu Die Alternative, die es im Markt gibt, das sind die Stadtwerke, die Kommunalversorger, eigentlich dann auch nicht mehr da sein. Weil wir halten es dann für problematisch, wenn eine E.ON, RWE ist das ja jetzt nicht mehr so, noch umfangreich Kommunalbeteiligungen hat. Weil dann haben wir wieder ein Wettbewerbsthema. Wenn man sagt, wir sind jetzt hier gerade bei einem VKU-Kongress, wenn man sagt, das ist okay, wir haben zwei grundsätzliche Marktgruppen, da kann man dann sagen, okay, da gibt es dann eine Art Wettbewerb und das wird dann irgendwie klappen. Aber dann darf nicht die eine noch in irgendeiner Form Beteiligung, Einfluss und so weiter bei der anderen haben. Das kann man zum Beispiel auch versuchen zu erklären.
Ich war vor kurzem in Magdeburg bei Thomas Pitsch, der sich ja auch in verschiedenen Aufgaben im VKU engagiert. Aber die kommunalen Unternehmen in den ostdeutschen Bundesländern sind im Durchschnitt etwas zurückhaltender als anderswo. Wie wollen Sie das ändern?
Ja, wenn Sie so zugespitzt fragen, warum in Ostdeutschland im Prinzip beim VKU auch die Stadtwerke nicht so eine Rolle spielen, dann ist auch in dieser Branche eins zu beobachten, was wir bei vielen anderen Konzernen auch so haben. Wir haben dort sehr viel verlängerte Werkbänke von Westkonzernen. Unterschiedlicher Natur, und das ist auch in der Energiewirtschaft so. Das heißt Beteiligungen, die ganz wesentlich dann auch abhängig sind von ihren Westmüttern. Sei es ehemals RWE, E.ON, ENBW, auch Thüger, große Beteiligungen. Und das ist dann schon etwas, was mit der Zeit erst sich dann verändert.
Aber die Sichtbarkeit von Unternehmen aus Ostdeutschland könnte trotzdem erhöht werden.
Ja, das ist so. Da geht es auch darum, ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber eben auch aus der Atomisierung etwas rauszukommen. Da spielen wir, glaube ich, dann auch schon eine wichtige Rolle.
Wir spielen unser kleines Satzergänzungsspiel. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Sie offene Stellen, 200 brauchen Sie jedes Jahr, nur noch durch Einwanderung besetzen könnten?
Dann würde noch schneller als jetzt ein dringend notwendiger Kulturwandel auch bei uns in der Belegschaft erfolgen.
Was wäre, wenn Heike Heim Sie angerufen hätte, ob Sie nicht zurück nach Dortmund wollen? Ihr alter Job war ja dann frei geworden.
Ich würde dankend ablehnen.
Was wäre, wenn der BVB mal wieder deutscher Meister wird?
Ich habe die Kloppzeit erlebt. Es waren meine ersten Jahre in Dortmund. Und die Begeisterung von dort sehe ich nicht in Ansätzen gerade.
Die meisten Menschen, mit denen ich hier spreche, die suchen einen Ausgleich, meistens in eher ruhigeren und chilligen Hobbys. Aber Sie mögen actionbetontere Sportarten, stimmt das?
Das ist richtig.
Was machen Sie denn actionbetontes?
Nein, also das sind von Wildwasser fahren, also Wildwasser paddeln, Ski und also auch, ich war mal früher bei den Gebirgsjägern, dann muss schon ordentlich sein. Ja, und insofern, das sind die beiden. Das eine für Sommer, das andere für Winter.
Ja, und kriegen Sie das auch ein bisschen eingebaut in Ihren Alltag?
Jetzt nur noch reduziert. Das ist im Prinzip, reduziert sich das jeweils auf einen Urlaub. Ja, doch, Surfen auch noch. Also insofern, ja, also doch, wenn ich jetzt hier überlege. Natürlich ist es anders und eins der ganz wichtigen Dinge ist, dass man auch im Alter erkennt, nicht mehr alles geht. Das habe ich leider auch mit ein paar Sportverletzungen erfahren. Ich habe so ein Motto, das kennen auch meine Führungskräfte. Ne? Warum soll ich eigentlich rechts fahren, wenn links frei ist? Und das habe ich durchaus auch im Privaten.
Ich muss Ihnen mal eine Frage stellen, die ein bisschen anders ist, obwohl sie eigentlich ganz einfach ist. Ich spreche ungefähr abwechselnd hier mit männlichen und mit weiblichen Führungskräften und bekomme dann von Frauen aus der Branche durchaus gesagt, naja, die Fußballfragen gehen an die Männer. Ich habe Ihnen ja auch eine gestellt jetzt. Und dann gibt es die Fragen, die kriegen wir. Und ich habe gedacht, ich stelle Ihnen mal eine solche Frage. 3 Kinder. Das ist ja sehr beeindruckend und Sie leiten riesige Unternehmen. Toll, wie Sie das unter einen Hut bekommen. Wie machen Sie das?
Da sprechen Sie durchaus einen nicht trivialen Punkt an. Ich hätte gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. man muss dann Quantität durch Qualität ersetzen. Das geht nur bedingt, aber es geht zum Teil.
Frau Brinkmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.